Apfel, also vertrocknet ist nur das Außen. Ich zeige mal so ein bisschen. Na, das sieht man auch nicht so gut bei dem hier. Aber ich mache mal eins auf. Ich mache das jetzt mal auf und dann wisst ihr, was das ist. Guck mal. Eine Walnuss. Ja? Das Außenrum ist nur so die äußere Schale. Und normalerweise fällt die Walnuss so aus dem Baum, also aus der Schale. Die Schale bleibt oben hängen und die Walnuss fällt so runter. Wir haben leider seit ein paar Jahren an unserem Baum so einen Schädling, der macht, dass die Dinge da faul werden und dann bleibt die Nuss da drin. Dann fällt die so runter. Dann muss man die abholen. Jetzt hat so eine Nuss, wozu ist die eigentlich da? Wozu ist so eine Nuss am Baum? Was meint ihr? Welchen Zweck hat die? Die Schale, und da ist ja was drin, ne? In der Schale. Was da drin ist, was kann man mit dem machen? Kann man essen, ne? Genau. Aber warum ist eigentlich die Nuss da? Ist die in erster Linie zum Essen da? Was passiert, wenn du die Nuss in den Garten wirfst und dort liegen lässt? Was passiert da? Ja? Da wächst ein neuer Baum. Genau. Das ist der Samen von dem Baum. Ja? Aus dieser Nuss, wenn man die liegen lässt, wächst ein neuer Baum. Jetzt gibt es ja Bäume, die haben unheimlich tolle Tricks, wie sie möglichst weit sich verbreiten können. Hier habe ich mal was anderes mitgebracht. Sowas da. Was ist das? Nee, ist auch ein Samen. Sieht aus wie ein Blatt, ne? Aber das ist auch ein Samen. Und zwar von einem Ahornbaum. Und ein Ahornbaum, der macht das ganz toll. Wenn das Herbst ist und Wind geht, dann fliegt das. Ne? Und das kann ganz, ganz schön weit fliegen, wenn viel Wind ist. Das ist wie so ein kleiner Propeller. Und dann fliegt das unheimlich weit. Das heißt, der Ahornbaum kann sich sehr weit verbreiten. Ganz weit. Aber so eine Nuss, die fällt ja nur runter, die liegt unter dem Baum. Und da kann ja wieder nur ein neuer Baum wachsen, da, wo die Nuss aufgeht. Jetzt ist es aber so, dass die Walnussbäume sich trotzdem weit verbreiten. Und nicht nur die Walnussbäume, ich habe hier nochmal was anderes mitgebracht. Kennt ihr auch, ne? Das ist eine Haselnuss, ne? Ist genauso. Fällt auch nur runter vom Strauch und bleibt dann da liegen. Wir hatten vor ein paar Jahren bei uns, da kam immer ein Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen sammelt Nüsse für den Winter, weil die Eichhörnchen halten so eine Art Winterschlaf. Aber ab und zu mal wachen die auf im Winter. Und dann haben sie Hunger und dann haben sie irgendwo Vorräte angelegt und dann holen sie die Nüsse aus dem Vorrat und essen dann die Nüsse. Aber Eichhörnchen vergessen manchmal, wo sie ihre Nüsse hinpacken. Und dann liegen die da und dann liegen die ein Jahr und nach 2 Jahren, dann geht dann eine Nuss auf. Und so kann der Nussbaum sich auch verbreiten über große Strecken, ohne dass die Nüsse jetzt weit fliegen könnten. So wie diese Ahornsamen. Ja? Und es gibt noch andere Tiere, die auch Nüsse essen. Raben zum Beispiel. Raben machen Folgendes, sie nehmen die Nüsse, fliegen hoch und lassen die dann fallen. Und die suchen sich meistens Sachen aus, wo es hart ist. Zum Beispiel unser Dach. Da klackern ja öfter die Nüsse dann runter. Klack, 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 klack und landen dann irgendwo wieder unten oder in der Regenrinne. Aber manchmal gehen sie auf und dann können sie sie fressen. Oder sie gehen nicht auf. Und dann bleiben sie liegen und wächst da auch eine Nuss. Also die Nüsse werden auch weit verbreitet durch die Tiere. Ja? Und ich finde es ganz toll, wie viele Ideen der liebe Gott hatte, wie sich so Samen verbreiten können. Ja, dann über Tiere, über den Wind, über alles Mögliche. Kennt ihr noch was, was sich über den Wind verbreitet? Könnt ihr alle. Sieht man im Frühjahr immer. Was meint ihr? Habt ihr das schon mal gesehen? Auf der Wiese? Wisst ihr was? Löwen, ja? Pusteblume, genau, Löwenzahn. Ja? Das ist eine Pusteblume. Und wenn man die bläst, dann fliegen die Dinger weg. Und wenn Wind ist, kann die ganz, ganz weit wegfliegen. Also der liebe Gott hat super Ideen gehabt, wie er den Bäumen und den Sträuchern und allen Pflanzen hilft, wie sie sich gut weit verbreiten können. Und das finde ich ganz toll. Und wenn er gute Ideen für die Pflanzen hat, dann hat er auch gute für uns. Und das sollt ihr mitnehmen. Das war eure Geschichte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Für die Erwachsenen. Bei meiner letzten Predigt, bei einer meiner letzten Predigten in einer anderen Gemeinde, nicht bei euch, habe ich am Ende nach der Predigt auf die Uhr geschaut, war so wie bei euch am Ende des Saals, war eine Uhr, und habe zu demjenigen gesagt, der da bei mir stand, da vorne, der das Schlusslied angesagt hat, habe ich gesagt, oh, meine Predigten werden anscheinend auch immer länger. Worauf er meinte, solange man es noch selber merkt, fand ich gut, war ein guter Hinweis für mich. Und ich habe mir Mühe gegeben, meine Predigten wieder kürzer zu machen. Also ihr werdet wahrscheinlich nicht so lange heute hier warten müssen und sitzen müssen. Außerdem soll ich euch schöne Grüße von meiner Frau ausrichten. Bevor ich das vergesse, sage ich jetzt gleich. Beim letzten Mal war sie ja mit, heute ist sie in Aschaffenburg geblieben. Aber jetzt zu eurer Geschichte. Ein Ehepaar befindet sich in einem Boot auf einem Teich. Es entsteht eine Meinungsverschiedenheit. Diese Meinungsverschiedenheit artet in einen Streit aus. Und am Ende des Streites zieht einer der beiden seinen goldenen Ehering vom Finger und wirft ihn ins Wasser. In dieser Situation stellt sich eine ganz spannende, eine ganz wichtige Frage. Die Frage ist, was passiert, oder man könnte auch sagen, wie ändert sich der Wasserstand des Teichs? Also die Situation ist einfach, wir haben einen goldenen Ehering in einem Boot und jetzt fällt er ins Wasser. Was passiert mit dem Wasserspiegel des Teiches? Es gibt drei Möglichkeiten. Er bleibt gleich, er sinkt oder er steigt. Was meint ihr? Ich frage euch jetzt einfach mal, bleibt er gleich, sinkt er oder steigt er? Wer ist für der Wasserspiegel bleibt gleich? Okay, wer ist der Meinung, der Wasserspiegel würde sinken? Keiner. Wirklich keiner? Ja? Nein? Nein? Okay. Wer ist der Meinung, der Wasserspiegel würde steigen? Okay. Bevor ich die Auflösung sage, am 26.09.1979, es war ein Mittwoch und es war wunderschönes Wetter, ein warmer Herbsttag, bin ich nach Aschaffenburg gefahren, habe meine damalige Freundin von ihrer Arbeitsstelle abgeholt. Sie hatte nachmittags frei und wir sind in den schönen Busch gefahren. Der schöne Busch ist so ein Landschaftspark westlich von Aschaffenburg und dort gibt es einen kleinen See. Wir haben uns ein Ruderboot gemietet, sind auf den See gefahren und ich habe meiner Freundin genau diese Aufgabe gestellt und habe ihr gesagt, wenn du die richtig beantwortest, dann frage ich dich, ob du mich heiraten willst. Ich fand das lustig, vielleicht auch ein bisschen originell, mal was anderes. Man will ja schließlich auch keine dumme Frau heiraten. Sie fand das nicht so toll. Also es war eine blöde Idee, ja, muss man so sagen. Sie hat da eher ablehnend reagiert, würde ich mal so ausdrücken. Ich habe sie dann versucht, so ein bisschen zu motivieren, ein bisschen nachzudenken. Ich habe gesagt, ich habe hier zwei goldene Ringe in meiner Tasche. Wir können es ja mal ausprobieren, wir können ja mal einen ins Wasser werfen. Das hat sie aber auch nicht motiviert. Sie hat also nicht groß nachgedacht und hat dann eher lustlos und mehr so auch dem Bauch heraus geantwortet und leider auch falsch geantwortet. Ja, die Auflösung. Der Wasserspiegel sinkt. Warum? Der alte Archimedes. Wer von euch kennt den Archimedes? Archimedes war ein Mathematiker in der Antike, der bekam von seinem König den Auftrag, er sollte feststellen, ob die Krone, die er sich hat fertigen lassen, aus dem Gold, das er dem Künstler da gegeben hat, ob die auch wirklich das Gold enthält, das er ihm gegeben hat. Und der Archimedes konnte die Krone zwar wiegen, aber das Problem für ihn war, das Volumen dieser Krone festzustellen. So ein Ding zu vermessen, wie viel Rauminhalt hat das denn, ist schwierig. Also kam er auf die Idee mit dem Wasser. Gold, reines Gold, ist ungefähr 19 Mal schwerer als Wasser. Solange das Gold im Boot ist, verdrängt es so viel Wasser, wie es Gewicht hat, wie es Masse hat. Wenn es im Wasser ist, verdrängt es nur noch so viel Wasser, wie es Volumen hat. Und da es 20 Mal so schwer ist, fast 20 Mal, verdrängt es auch 20 Mal so viel Wasser. Also es verdrängt, solange es im Boot ist, ungefähr, so ein Ehering hat 5 Gramm, ungefähr also 100 Milliliter Wasser. Wenn es im Wasser ist, nur noch 0,5 Milliliter. Deswegen sinkt der Wasserspiegel, wenn der Ring ins Wasser fällt. Meine Frau, meine damalige Freundin, ist ja heute meine Frau. Sie hat mich trotzdem genommen, obwohl ich ihr die blöde Frage gestellt habe. Und ich habe sie auch genommen, obwohl sie falsch beantwortet hat. Sie trägt heute noch ihren Ehering. Ja, das Schöne an Physik ist, das kann man zu Hause ausprobieren. Zumindest so die einfachen Sachen, solange es sich an Quantenphysik geht oder so. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr das mal machen heute Nachmittag. Dann nehmt ihr einen Wasserbehälter, legt oben was drauf, was schwimmt und dann irgendwas Schweres auf das, was schwimmt. Und dann macht ihr eine Markierung und dann lasst ihr das, was auf dem, was schwimmenden Teil liegt, ins Wasser gleiten. Und dann werdet ihr sehen, es ist weniger Wasser in dem Behälter. Die andere Sache ist, wie wichtig ist diese Frage denn? Also, welche Rolle spielt der Wasserstand in dieser Geschichte? Mal abgesehen von der Tatsache, dass das ja keine Geschichte ist. Es ist eine erfundene Geschichte, es ist ja nicht wirklich passiert. Vielleicht ist es mal irgendwo passiert, aber für den Fall ist das ja nur die Verpackung für die Physikaufgabe. Mehr ist das ja nicht. Aber mal angenommen, sowas würde sich tatsächlich zutragen. Wie wichtig ist der Wasserstand für diese Geschichte? Wir würden doch eher fragen, worüber haben die sich gestritten? Wie geht's denn weiter? Versöhnen die sich wieder? Oder streiten die noch mehr jetzt? Vielleicht schmeißt einer den anderen auch noch ins Wasser. Aber der Wasserstand ist doch völlig Banane. Ja, der würde dann eine Rolle spielen, wenn er jetzt so weit gesunken wäre, dass das Boot am Grund aufsitzt und die nicht mehr nach Hause kommen. Dann ja, aber ansonsten ist der Wasserstand völlig egal. Im richtigen Leben ist es manchmal genauso. Wegen einer kleinen Detailfrage verlieren wir das große Ganze, das Wichtige aus den Augen. Am 29.12.1972, Winter, der Flug Eastern Airlines 401 hebt um 21.20 Uhr Ostküstenzeit in Amerika vom Flughafen John F. Kennedy in New York ab und fliegt nach Miami. Die diensttuenden Flugbegleiter haben ihren Flug gerade noch erreicht, weil sie verspätet von einem vorigen Flug gekommen sind. Um 23.33 Uhr befindet sich das Flugzeug, eine TriStar 1011, auf dem Endanflug der Bahn 09 in Miami. Um 23.42 Uhr und 12 Sekunden setzt das Flugzeug auf. Allerdings nicht auf der Landebahn und nicht mit den Rädern zuerst, sondern mit der linken Tragfläche im Sumpf, in den Everglades, 30 Kilometer westlich von Miami. Es sind 176 Menschen an Bord, davon verlieren 101 ihr Leben. Die Lockheed 1011, die TriStar, mit dem Kennzeichen N310EA, ist erst 4 Monate in Betrieb. Gerade mal nicht mal ein halbes Jahr alt, hat 505 Landungen und 987 Flugstunden. Für ein Verkehrsflugzeug nagelneu. Der Kapitän ist ein sehr erfahrener Mann, hat viele, viele Flugstunden, der erste Offizier ebenfalls. Was ist passiert? Im Anflug auf die Landebahn, nach dem Ausfahren des Fahrwerks, stellt die Besatzung fest, dass die Kontrolllampe für das Bugfahrwerk nicht leuchtet. Sie entscheiden sich, durchzustarten, eine weise Entscheidung, und der Sache auf den Grund zu gehen. Sie bekommen von der Flugsicherung die Anweisung, auf 2000 Fuß, das sind 600 Meter, über dem Meer zu steigen, diese Höhe zu halten und einen Kurs zu fliegen, der sie wieder in den Anflug bringen soll. Und jetzt versuchen sie, nachdem sie die Höhe eingenommen haben, versuchen sie und den Autopiloten eingeschaltet haben, versuchen sie, den Dingen auf den Grund zu gehen. 30 Sekunden vor dem Aufschlag fragt die Flugsicherung nach, ob alles in Ordnung wäre. Das wird beantwortet mit Ja. Und dann schlägt das Flugzeug auf. Die Crew hat sich die ganze Zeit über nur mit dem Lämpchen beschäftigt. Der Stimmenrekorder, die Aufzeichnung von dem Gesprächen im Cockpit zeigt, dass sie sich da unterhalten haben über dieses Lämpchen und sie haben einen Test gemacht, ob die Lampen gehen. Sie haben festgestellt, die gehen nicht. Dann hat der Co-Pilot versucht, die Lampe aus der Fassung zu nehmen, hat nachgefragt, ob er ein Taschentuch bekommen kann, damit er es besser fassen kann. Nachdem das nicht funktioniert hat, fragt er den Flugingenieur nach einer Zange, worauf der Flugingenieur meint, mit der Zange machst du das nur kaputt. Und dann klettert der Flugingenieur unten in das Elektronik-Compartment und versucht durch ein Fenster zu sehen, ob das Fahrwerk ausgefahren ist. Also sie kümmern sich nur noch um dieses Problem. Und keiner bemerkt, dass der Autopilot, warum auch immer, in einer anderen Mode betrieben wird, als er eigentlich sollte. In einer anderen Betriebsart. Anstatt Höhe halten, ist er in einem leichten Sinkflug. Und das Flugzeug sinkt permanent langsam immer weiter. Keiner bemerkt das. Da es auch dunkel ist, sehen Sie nicht, dass draußen der Boden immer näher kommt. Der Einzige, der es bemerkt hat, war der Mann von der Flugsicherung. Aber der stellt die falsche Frage. Anstatt zu fragen, wieso seid ihr nur noch in 900 Fuß, fragt er, ist bei euch alles in Ordnung? Das Wasser an der Unfallstelle ist nur 15 bis 30 Zentimeter tief. Trotzdem ertrinken viele Leute, weil sie einfach handlungsunfähig sind. Die Flugbegleiter, die überlebenden Flugbegleiter, helfen so gut sie können, soweit sie in der Lage sind. Sie machen den Leuten Mut. Eine Stewardess singt mit den Menschen Weihnachtslieder, um sie bei Laune zu halten. Zwei Männer, die in einem Propellerboot zufällig in der Nähe waren, eilen zur Unfallstelle und helfen. Einer erleidet schwere Verbrennungen. Und am Ende war nur eine Birne durchgebrannt. Durch die Konzentration auf ein kleines Detail, auch wenn es ein sehr wichtiges war, sind 101 Menschen gestorben. Die Besatzung hatte das große Ganze, fly the aircraft, fliegt das Flugzeug, aus den Augen verloren, weil sie sich um eine Kleinigkeit gekümmert haben. Kann uns das auch passieren? Wir hören das, nicht täglich, aber sehr oft. Wie oft sind Leute abgelenkt durch ihr Handy, lesen eine SMS beim Autofahren und dann passieren schlimme Unfälle. Kann uns das auch im Glauben passieren, dass wir uns um Kleinigkeiten kümmern und das große Ganze aus den Augen verlieren? Was ist wichtig in meinem Glauben? Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir ja unheimlich viele Geschichten. Die Bibel besteht zum großen Teil aus Geschichten. Und manche Geschichten sind wichtig und manche sind weniger wichtig. Heute Morgen hatten wir auch mal so die Frage in unserer Gesprächsgruppe, wenn das nicht wäre oder was ist da wichtig für euch? Manche dieser Geschichten behandeln Detailfragen, manche sind nur Verpackung für irgendwas und manche sind essentiell. Wenn ich euch die Frage stellen würde, welche Teile der Bibel könnte man weglassen, ohne sie zu verfälschen, ich vermute, ich würde unheimlich viele verschiedene Antworten bekommen. Die einen würden sagen, gar nichts, man kann gar nichts weglassen, es muss alles so drinstehen. Und andere würden vielleicht sagen, da kann man sehr viel weglassen, das macht bei mir in meinem Glauben gar nichts aus. Also mir fallen persönlich einige Stellen ein, wo ich sagen würde, wenn das jetzt nicht in der Bibel stehen würde, wäre auch egal. Zum Beispiel die ganzen Geschlechtsregister. Oder die eine Geschichte mit dem Jabesh, ich weiß nicht, ob ihr die so im Kopf habt. Mitten in diesen Geschlechtsregistern ist dann die Story von einem Jabesh, der ein Gebet an Gott richtet, dass sein Gebiet erweitert werden solle und Gott gewährt ihm diese Bitte. Und dann geht es wieder weiter mit Geschlechtsregistern. Wenn das da nicht stehen würde, würde an meinem Glauben wahrscheinlich überhaupt nichts ändern. Jeder von uns hat andere Abschnitte, andere Teile, die ihm wichtig erscheinen. Und wir behalten ja auch nur das im Gedächtnis, was für uns interessant ist. Das andere vergessen wir zum großen Teil. Oder wir behalten das im Gedächtnis, was anderen wichtig erschien, die uns das erzählt haben. Oder vielleicht manchmal auch etwas im Gedächtnis, weil es interessant erzählt wurde. Wie es erzählt wurde, spielt vielleicht auch eine Rolle. Und die Bibel hat ja auch ganz unterschiedliche Erzählstile. Es gibt ja Stellen, wo sie sehr, sehr ausführlich ist. Und es gibt andere Stellen, wo Dinge nur sehr, sehr knapp, manchmal sogar spartanisch knapp erzählt werden. Manchmal, wenn ich was lese, da hätte ich 1000 Zusatzfragen. Und anderes Mal sage ich, naja, das hätte man auch knapper machen können. Ich habe das versucht, so ein bisschen hier auch jetzt zu machen. Die Geschichte mit dem Ehepaar im Boot habe ich extrem knapp erzählt. Also nur Ehepaar, Boot, Ring, reinschmeißen, Streit. Mehr war da nicht. Ich hätte auch erzählen können, was die anhatten, wie das Wetter war, was für ein Boot das war, warum sie sich gestritten haben und so weiter und so weiter. Man hätte viel erzählen können. Die Geschichte mit dem Flugzeug, die habe ich sehr, sehr ausführlich erzählt. Sehr viele Details. Details, die für den Ausgang überhaupt keine Rolle spielen. Ob die Flugbegleiter jetzt zu spät gekommen sind, völlig Banane. Ja. Und viele andere Dinge, ja, welche Landebahn die angeflogen sind, wie hoch sie gestiegen, spielt alles keine Rolle. Das Ergebnis war immer das gleiche. Aber es ist ja so, wenn wir etwas erzählen oder wenn uns jemand das etwas erzählt und er bringt sehr viele Details mit rein, dann klingt die Geschichte viel authentischer. Also wenn jemand so viele Dinge weiß, muss er ja dabei gewesen sein. Und es gibt ja Reporter, die machen das auch. Also ich habe mal vor langen Zeiten schon eine Geschichte von einem Flugunfall gelesen im Stern. Der Reporter hat so geschrieben, als hätte er mit im Cockpit gesessen. Der wusste so viele Dinge, die er gar nicht wissen konnte. Aber hat die alle geschrieben. Und wir können es ja nicht nachprüfen. Wir sind gerade bei Nehemia. Wenn ihr die Geschichte lest, wie Nehemia, der Mundschenk, seine Story erzählt, wo er da den König gefragt hat, dass er dann nach Jerusalem gehen kann. Das schildert er sehr, sehr ausführlich. Zum Beispiel, dass die Königin da mit dabei war, bei dem Tisch. Spielt überhaupt keine Rolle. Sein Ritt durch das nächtliche Jerusalem auf dem Pferd, jedes Detail, wo er genau rumgeritten ist, man könnte meinen, er beschreibt uns jeden einzelnen verbrannten Balken von den Toren. Und andere Stellen, da würde ich mir Informationen wünschen. Zum Beispiel an der Stelle, wo die Weisen aus dem Osten kommen und diesem Stern gefolgt sind. Da hätte ich gerne mal eine Erklärung, wie die erkennen konnten, über welchem Haus dieser Stern stand. Habt ihr das mal überlegt? Also wenn ihr nachts rausgeht und da sind die Sterne und da steht ein Stern, dann sagt ihr mal, über dem Haus, über welchem Haus steht der denn? Wie konnten die das finden? Das würde ich gerne mal wissen. Aber das steht nicht da. Da steht nur, die kamen und sind dem Stern gefolgt und der Stern, dann, das war's dann. Oder der Mann, der während der Wüstenwanderung am Sabbat Holz gesammelt hat. Da steht nichts dabei, warum der Holz gesammelt hat. War der vorher zu faul? War der vielleicht krank? Hat es geregnet? Wieso hat der ausgerechnet am Sabbat Holz gesammelt? War es vielleicht einer, der grundsätzlich ein Unruhestifter war und sich gegen Gottes Wort aufgelehnt hat? Wissen wir alles nicht. Aber der musste sterben. Oder das mit dem Usa und der Bundeslade, auch so eine Geschichte. Warum wird der Mann sofort bestraft? Und an anderer Stelle, wenn wir gucken, David, was der alles angestellt hat, da ist Gott extrem geduldig, langmütig, lässt den so viel machen. Der bringt ganze Dörfer um, nur damit nicht rauskommt, dass er die überfallen hat. Und dem passiert nichts. Und der Usa, der fasst da an die Bundeslade, weil die droht umzukippen und muss sofort sterben. Und es gibt keine Erklärung dazu, warum. Für uns ist das auch ein bisschen unbefriedigend. Also die einzige Erklärung, die vielleicht da zu finden ist, ist, it's the law. Es ist das Gesetz. Das hört man in Amerika ja sehr oft. Wenn da irgendwas ist, was nicht in Ordnung ist und dann irgendeiner bestraft wird, dann heißt it's the law. Es ist einfach das Gesetz. Das ist halt so. Und die Amerikaner sind da, das ist halt so. Die akzeptieren das leichter. Wir sind da eher etwas kritischer. Wir sind nicht so leicht zufriedenzustellen. Wenn wir diese Stellen lesen, wo Gott Menschen bestraft, speziell im Alten Testament, da gibt es ja eine ganze Menge. Angefangen von der Sintflut über Babel, Sodom, die Frau von Lot, die Ägypter, die Rotte Korah, auch Mose. Welches Bild entsteht dann für uns von Gott? So ein bisschen passt du auf, was du tust. Wehe, du machst was falsch und Gott sieht das, bums, kriegst du einen auf den Deckel. Das ist so dieses Bild, was da entstehen könnte. In Samuel ist uns ja auch geschildert, dass nach diesem Geschehen mit Usa David Angst vor Gott hatte. Aber wenn wir nur auf diese Geschichten gucken, dann bedeutet das, dass wir das große Ganze aus den Augen verlieren. Gott ist anders. Gott ist auch im Alten Testament anders. Unendlich geduldig, nachsichtig, bereit für Vergebung. Wie viele Jahre hat das oft gedauert, wo das Volk Dinge getan hat, die nicht in Ordnung waren, bis Gott eingegriffen hat? Wie lange? Und wie viele Warnungen hat er ihnen geschickt? Und erst recht, wenn wir ins Neue Testament schauen. Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wie ist denn Jesus? Liebevoll, sehr oft nachsichtig, meist geduldig, fast nie zornig, wenn auch nicht immer. Auch da gibt es Stellen, wo ich Fragen habe, was kann der Feigenbaum dafür, dass Jesus gerade Hunger hat, wenn er keine Früchte trägt? Aber er muss verdorren. Aber das ist wieder so eine Detailfrage. Man könnte die ja weglassen. Also wenn diese Geschichte nicht in der Bibel stehen würde, würde an meinem Glauben wahrscheinlich nicht viel ändern. Aber vielleicht für jemand anders. Also es ist für mich so eine Frage, so eine Stelle, die mir wieder Rätsel aufgibt. Warum macht Jesus das an dieser Stelle? Aber vielleicht ist sie wichtig für jemand anders. Für jemanden, der dieselbe Bibel liest. Jesus hat ja mal bei einer Gelegenheit gesagt, alle Gesetze und alle Gebote kann man eigentlich auf zwei reduzieren. Liebe Gott und liebe deine Nächsten. Heißt das, dass man alles andere außer Acht lassen kann? Sicher nicht. Gott hat mit seinem Wort, mit seiner Bibel ja das Problem, dass er nicht nur und nicht in erster Linie für mich schreibt, sondern für alle Völker zu allen Zeiten. Jetzt gibt es Menschen, die schaffen es, aus einem Satz in der Bibel eine ganze Predigt zu machen. Ich bewundere das. Es gibt Menschen, wir hatten auch einen bei uns in Aschaffenburg in der Gemeinde, der schaffte es, aus einem Wort eine ganze Predigt zu machen. Ein einziges Wort in der Bibel konnte eine ganze Predigt machen. Das sind Menschen, die analysieren. Die gucken an, wo ist das Wort, wo kommt das nochmal vor, welche Bedeutung hat das im Urtext, welche Bedeutung hat das an den anderen Stellen, wie oft kommt das in der Bibel vor und so weiter und so fort. Und das, ich finde das faszinierend, ich finde das auch spannend, ich kann so Predigten ewig zuhören. Und ich gehe fast immer mit einer neuen Erkenntnis aus so einer Predigt nach Hause. Aber es kommt auch vor, dass wir uns in Detailfragen verrennen. Dass wir das große Ganze dabei aus den Augen verlieren. Ich kenne Leute, die lesen bei der Geschichte mit der Ehebrecherin, wo also die Jesus dann am Ende sagt, gehe und sündige hinfort nicht mehr. Die lesen nur diesen Satz. Alles andere, was Jesus vorher getan und gemacht hat und gesagt hat, nur diesen Satz und sündige hinfort nicht mehr. Nichts anderes lesen die in dieser ganzen Geschichte. Das ist für sie der wichtigste Teil. Ungefähr so wie der Wasserspiegel im See. Wir haben auch bei uns in Aschaffenburg manche Geschwister, die entnehmen der Bibel, dass wenn jemand etwas falsch gemacht hat, also wenn er gesündigt hat, dann muss er Reue zeigen. und muss um Vergebung bitten, am besten vor der ganzen Gemeinde. Und nur dann kann er Vergebung bekommen. Ich frage mich, ob diesen Leuten aufgefallen ist, dass Jesus bei dem Gelähmten zum Beispiel, der da vor ihm aus dem Dach heruntergelassen wird, dass er den nie gefragt hat, ob der Reue zeigt. Dass der den nie gefragt hat, ob der Vergebung will. Der hat ihm einfach gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist ja nicht die einzige Stelle. Auch bei der Sünderin, bei der Ehebrecherin. Die hat überhaupt, außer dass sie gesagt hat, wo auf die Frage, wo sind deine Kläger, keiner da, hat die gar nichts gesagt in der ganzen Story. Ich versuche mir so vorzustellen, also da kommt dieser Gelähmte durch das Dach herunter und liegt da jetzt vor Jesus und der sagt dann, schön, dass du auch mal wieder da bist. Ist ja nett, dass wir dich mal wieder sehen. Wie geht's dir denn so? Erzähl doch mal, was du so verbockt hast. Und wie sieht's denn mit deiner Reue aus? Ist die auch echt? Bereust du auch wirklich? Und tut's dir wirklich leid? Nein, er hat ihm einfach gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und bei der Sünderin, ich verurteile dich auch nicht. Wir haben auch in unserer Gemeinde so viele Streitpunkte. Wir können anfangen bei der Schöpfung und wir können über die Frauenordination, himmlisches Heiligtum, Wiederkunft Jesu, man kann sich aber alles streiten. Manche Dinge, über die gibt die Bibel keine Auskunft. Und wir hängen so da drauf und konzentrieren uns so da drauf, wie der Wasserstand oder das Birnchen in der Anzeige, dass wir das große Ganze aus den Augen verlieren. Fly the aircraft, die frohe Botschaft der Bibel. Wo ist die frohe Botschaft? Jesus hat sich, glaube ich, nie über die Länge der Tage bei der Schöpfung ausgelassen. Und wir sind so langsam dabei, dass wir auf die Sekunde genau festlegen wollen, wie lange die Schöpfungstage waren. Und er hat auch nie einen Hinweis darauf gegeben, dass Frauen in der Gemeinde nichts zu sagen hätten. Und auf die Frage nach der Wiederkunft, selbst da hat er ja nur ganz vage Antworten gegeben. Den Pharisäern hat er vorgeworfen, dass sie die Minze und den Dill verzehnten. Aber dass sie das große Ganze aus den Augen verlieren. Und er hat ihnen gesagt, dass sie nicht in den Himmel kommen mit ihren ganzen Vorschriften und allem, was sie da gemacht haben. Und noch schlimmer, dass sie andere davon abhalten, in den Himmel zu kommen. Und das, wo sie sich doch so viel Mühe gegeben haben, wo sie so viel wussten und wo sie so darauf aufgepasst haben, ja, alles richtig zu machen, bloß nichts falsch machen, gegen kein Gesetz verstoßen. Jesus dagegen hat großen Wert darauf gelegt, mit Menschen umzugehen. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? In Wort und Tat. Das ist die Essenz der Bibel. Das ist das große Ganze, das Ziel, das darin steht. Wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Folge ich dabei dem Beispiel Jesu? Solange wir das im Auge behalten, dann können wir uns auch mal um den Wasserspiegel kümmern, um den kleinen Kram streiten, Detailfragen auf den Grund gehen. Aber wir dürfen dabei nie den Überblick verlieren und das große Ganze, das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren. Vielleicht ist jemand von euch aufgefallen, dass ich in der ganzen Predigt keinen einzigen Bibeltext gelesen habe. Das war Absicht. Ich habe lediglich Geschichten und Ereignisse aus der Bibel erwähnt, die ihr wahrscheinlich alle so und so kennt. Aber wenn ich jetzt einen einzelnen Text gelesen hätte, wäre ich wieder wahrscheinlich auch in Detail gegangen. Und das wollte ich vermeiden. Ich wollte mal nur das große Ganze, was so allgemein, was ihr so wisst, was alles in der Bibel steht, was euch beeinflusst, was euer Leben bestimmt, dass ihr darüber mal nachdenkt. Ich hoffe, dass euch das nicht gestört hat und ich hoffe, dass ihr trotzdem etwas mitnehmt. Amen.